Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Wenn der Name Duisburg fällt, denken viele Menschen zuerst an das Love Parade Unglück oder an den sozialen Brennpunkt Duisburg-Marxloh. Aber die Stadt hat auch ein wichtiges Zentrum für die Industrie in der Umgebung. Das liegt zum einen am Duisburger Hafen, dem größten Binnenhafen in Europa, aber auch an der Stahlproduktion von ThyssenKrupp. Felicitas Böselager berichtet, wie sich diese wichtigen Player für die Zukunft rüsten und auf welches Standbein Duisburg außerdem setzt.
Andreas Bartel steht auf einer Schotterpiste einer Halbinsel im Duisburger Hafen. Die Landzunge erstreckt sich, soweit das Auge reicht. Gleich daneben, getrennt durch ein Hafenbecken, liegt noch eine Insel. Auf ihr glänzen Müllberge in der Sonne. Es ist die Schrott- oder besser Recyclinginsel. Hier lassen sich die Dimensionen des größten Binnenhafens Europas mit seinen 21 Hafenbecken und 40 Kilometern Uferlänge erahnen.
Wir befinden uns hier auf dem künftigen Duisburg Gateway Terminal, das sich momentan im Bau befindet. Wird das größte Containerterminal im europäischen Hinterland, das heißt also nicht an einen Seehafen direkt angrenzend,
erklärt der Sprecher des Duisburger Hafens. Vor ihm liegen verrostete Gleise im Boden, schweres Gerät fährt hin und her. Es ist ein trockener, sonniger Tag, die Baustelle ist staubig.
Hier war früher die Kohleninsel. Hier wurden über Jahrzehnte, Jahrhunderte wurde die Kohle umgeschlagen fürs Ruhrgebiet. Kohle hat keine Zukunft mehr. Wir haben die Kohleninsel schon 2020 aus dem Markt genommen, weil klar war, die Umschlagszahlen sind so stark zurückgegangen, das lohnt sich nicht mehr.
Jetzt soll ausgerechnet auf der ehemaligen Kohleninsel ein Containerterminal entstehen, das klimaneutral betrieben wird. Dabei setzt die Duisburger Hafen AG vor allem auf neue Wasserstofftechnologien, zum Beispiel beim Betanken von Lkw, Zügen und Binnenschiffen. Im kommenden Frühjahr sollen hier die ersten der insgesamt 6 Krananlagen stehen.
Wir haben hier eben die Möglichkeit, im Endausbau um die 800.000 Container pro Jahr mehr umzuschlagen als bisher. Wir hatten 2022 4 Millionen Container im Duisburger Hafen, die rein und raus gegangen sind.
Damals war noch die chinesische Staatsreederei COSCO am Duisburg Gateway Terminal beteiligt. Weshalb die Partnerschaft jedoch im vergangenen Jahr beendet wurde, darüber herrscht bis heute einvernehmliches Stillschweigen. Das Ende dieser Zusammenarbeit fiel auch erst dann auf, als die Öffentlichkeit über die COSCO-Beteiligung am Hamburger Hafenterminal und über die deutsche Abhängigkeit von China diskutierte. Ein Thema, das auch in Duisburg immer wieder eine Rolle spielt. Schließlich endet hier das Prestigeprojekt des chinesischen Staatschefs Xi Jinping, die neue Seidenstraße. Eine Zugverbindung, die von China über Russland bis nach Duisburg führt.
Wenn über Decoupling oder Ähnlichem gesprochen wird, das heißt das komplette Entkoppeln von China, mal sehr vereinfacht, da sage ich Ihnen ganz ehrlich, die das propagieren, haben keine Ahnung, wie internationale Wirtschaft funktioniert.
Markus Bang ist der Geschäftsführer des Duisburger Hafens. Er will mehr Gelassenheit in die Diskussion bringen und ist bekannt dafür, den Hafen unabhängiger von China machen zu wollen. Bangen führt Duisport seit mehr als 2 Jahren. Er sitzt an einem Konferenztisch in seinem Büro im Verwaltungsgebäude der Duisburger Hafen AG. Trotz des weiten Blicks durch die großen Fenster auf Duisburg und Teile von Europas größten Binnenhafen wirkt sein Büro eher nüchtern.
Der Warenhandel weltweit zwischen China, sowohl den USA als auch Europa, hat ein dermaßen großes Volumen angenommen. China zu ignorieren, das ist vollkommen unmöglich. China kann den europäischen Markt übrigens genauso wenig ignorieren.
Es bestehe noch, so schränkt Bangen ein, eine wechselseitige Abhängigkeit, und die sei mit Blick auf die Seidenstraße gar nicht so groß, wie es manchmal erscheine.
Wir liegen bei 3-4% unseres Containerumschlagaufkommens von knapp 4 Millionen Containern im Jahr, die mit der Seidenstraße in Verbindung stehen. Also, um es mal anders zu sagen, ein Zug bringt 80 Ladeeinheiten mit. Ein Schiff in Hafen Rotterdam 24.000.
Außerdem sei man nicht naiv im Umgang mit China. Man kenne deren Strategie. Wenn auch ein Decoupling nicht geht, so findet Bangen eine größere Unabhängigkeit doch sinnvoll.
Wir reden und arbeiten mit ganz vielen internationalen Partnern, auch aus China, aber bei weitem nicht nur aus China. Und das ist sicherlich der richtige Weg. Das ist für auch uns und viele andere erstmal auch ein steiniger Weg. Natürlich, China hat sich so entwickelt, dass wir auf einem Qualitätsniveau arbeiten. Sie können in China eine Bestellung platzieren und wissen, sie kriegen die Qualität, die sie haben wollen. Das geht in vielen anderen Ländern der Welt noch nicht. Ja, aber da müssen wir dann durch, wenn wir das ernst meinen mit der geringeren Abhängigkeit. Also mit gesundem Augenmaß und niemals alle Eier in einen Korb legen.
Andere Länder, mit denen der Hafen bereits zusammenarbeitet, sind beispielsweise Singapur, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Türkei und die Seehäfen in den Niederlanden. Zurück am Gateway Terminal zeigt Hafensprecher Andreas Bartel auf eine Fläche ungefähr in der Mitte der Halbinsel. Hier soll ein Lager für Wasserstoffderivate entstehen.
Letztlich ein Gefahrgutlager, um Container mit Wasserstoff, Wasserstoffderivaten hier zu lagern und umzuschlagen. Wo dann Container angeliefert werden und ja, umgeschlagen werden, um auch das Terminal mit Wasserstoff zu versorgen.
Die großen Wasserstoffmengen, die der Hafen, aber vor allem die Industrie in der Region künftig braucht, um mehr klimaneutral produzieren zu können, werden hier aber nicht per Schiff angeliefert. Dafür sind die Mengen zu groß. Darum braucht es Pipelines. Allein der andere Global Player von Duisburg, ThyssenKrupp, wird für die Stahlproduktion mit grünem Wasserstoff in einer sogenannten Direktreduktionsanlage 130.000 Tonnen Wasserstoff im Jahr benötigen. Denn die Arbeit an den Hochöfen, so wie sie jahrzehntelang praktiziert wurde, wo Stahlarbeiter in silberfarbenen Schutzanzügen vor goldglühendem Stahl stehen, diese Arbeit soll in Zukunft durch neue Technologien ersetzt werden. Bis 2045 will ThyssenKrupp klimaneutralen Stahl produzieren. Dabei setzt der Konzern bei der Produktion von Roheisen ganz auf Wasserstoff. Der Wasserstoff soll in einer sogenannten Direktreduktionsanlage eingesetzt werden, die die klassischen Hochöfen auf Dauer ersetzen soll.
Eine Direktreduktionsanlage macht eigentlich einen vergleichbaren Prozess erstmal zum Hochofen,
erläutert Roswitha Becker, Pressesprecherin von ThyssenKrupp.
Wir haben ein Eisenerz, was einer der Ausgangsstoffe ist für wirklich die Stahlproduktion. Das Eisen in diesem Gestein, das ist an Sauerstoff gebunden und dieser Sauerstoff muss herausgelöst werden. Im klassischen Hochofen passiert das durch Kokskohle. Und bei der Direktreduktionsanlage ist es so, dass diese Arbeit des Herauslösens des Sauerstoffs der Wasserstoff übernimmt.
Das Produkt ist dann dasselbe, reines Eisen. Bereits in 3 Jahren soll in Duisburg die erste Direktreduktionsanlage stehen. Zu Anfang wird sie noch mit Erdgas betrieben, aber dann auf Wasserstoff umgestellt. Und auf Dauer soll dieser Wasserstoff dann auch grün sein. Das bedeutet, dass er aus erneuerbaren Energien gewonnen ist. Die entscheidende, noch ungelöste Frage für dieses Vorhaben ist, wo soll der ganze Wasserstoff herkommen? Um ihn mit nachhaltigem Strom herzustellen, wären alleine für eine solche Direktreduktionsanlage 3.600 Windräder nötig. Das sind mehr, als aktuell in Nordrhein-Westfalen überhaupt stehen. Die Stahlproduktion in Duisburg aufzugeben und in sonnenreichere Gegenden der Erde zu verlagern, kommt für Sören Link, den Bürgermeister von Duisburg, jedenfalls nicht in Frage.
Diese Überlegungen sind aus meiner Sicht hanebüchend, hochgefährlich. Nicht für Duisburg alleine, nicht für die Stahlindustrie alleine, sondern für die Industrieregionen Deutschland. Denn man gibt ja nicht irgendeine Art von Wertschöpfungskettenteil ab, sondern man gibt einen ganz zentralen Teil ab, wenn man das tut und verzichtet auf eine enorme Wertschöpfung, auf eine enorme Produktivität, auf Forschung, auf Entwicklung. Man verzichtet auf Hightech.
Die Bedeutung des Stahls für das Ruhrgebiet könne man gar nicht überschätzen.
Es sind unterm Strich 20.000 Menschen, die direkt im Stahl beschäftigt sind, plus alles das, was an Forschung, Entwicklung, an Zulieferer und Zuarbeiten drumherum existiert, plus das, was von den Arbeitsplätzen direkt oder indirekt abhängt.
Deshalb fördert das Land NRW auch die Produktion des grünen Stahls mit 700 Millionen Euro. Für Sören Link eine richtige Entscheidung. Denn neben der Logistik und dem Binnenhafen mit insgesamt rund 50.000 Arbeitsplätzen ist der Stahl das wichtigste wirtschaftliche Standbein Duisburgs. Nun soll ein weiteres Standbein hinzukommen. Duisburg will, wie so viele andere Städte in Deutschland, Wasserstoffhauptstadt werden.
Wir sind nicht so vermessen zu sagen, Wasserstoff kann nur Duisburg, sondern wir denken vernetzt in die Region Rhein-Düssel hinein, in die Region Rhein-Ruhr hinein. Da wollen wir ein starker Kristallisationspunkt sein mit der Universität, mit dem ZBT, dem Zentrum für Brennstoffzellentechnologie, mit starken Partnern in der Wissenschaft, aber auch in der Wirtschaft zusammen.
Das ZBT in Duisburg ist eine Forschungseinrichtung für Brennstoffzellen, Wasserstofftechnologie und Energiespeicher, an der rund 100 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten. Allein das Problem mit dem Wasserstofftransport kann auch Duisburg nicht alleine lösen. Hier braucht es eine deutschlandweite Strategie, sagt Duisburgs Oberbürgermeister, und ist zuversichtlich, dass die Wette auf eine Zukunft mit Wasserstoff aufgeht.
Das Ruhrgebiet steht für ein stolzes Kapitel des Industriezeitalters. Wir müssen eine neue Geschichte schreiben und das könnte eine grüne Geschichte werden. Und da möchte ich, dass Duisburg ein starker Partner wird.
Von schwarzer Kohle zu grünem Wasserstoff. Das jedenfalls ist die Vision. Doch bis dahin ist es noch ein weiter und zum Teil ungewisser Weg.